Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Herzlich willkommen auch allen von dieser Stelle, die ich heute zum ersten Mal sehe. Schön, dass Sie da sind, dass ihr da seid. Anke hat es gerade schon gesagt, wir stehen in der Passionszeit. Wir haben heute den dritten Sonntag der Passionszeit. Dieser Sonntag, der steht in der Mitte der vorösterlichen Fastenzeit. Und dieser Sonntag führt uns mit seinem Namen und mit seinem Programm sozusagen mitten hinein ins Zentrum unseres Daseins als Christusgläubige, mitten hinein ins Zentrum der Nachfolge. Und ich kann schon versprechen, das ist ein herausforderndes Thema. Es ist ein herausfordernder Predigttext, der uns heute auch gegeben ist. Der heutige Sonntag trägt den Namen Oculi, auf Deutsch also Augen. Du hast es gerade schon gesagt, angelehnt an Psalm 25, Vers 15. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Und mit diesem Programmvers, mit diesem Motto wird eigentlich die Frage an uns gestellt, worauf ist dein Blick gerichtet? Woran richtest du, richten Sie Ihre tagtäglichen Lebensentscheidungen aus? Wir treffen jeden Tag 1000 Entscheidungen, meistens ganz unbewusst. Und was ist eigentlich das Ziel deines, ihres Lebens? Das Evangelium für den heutigen Sonntag und der darin enthaltene Wochenspruch, die stellen uns eindringlich vor Augen, wie entscheidend unsere Ausrichtung ist und was Nachfolge bedeutet. Die Passionszeit, das sind nicht in erster Linie 7 Wochen ohne, sondern es sind vor allem 7 Wochen mit Christus, dem für uns Gekreuzigten. Und dementsprechend ist die Passionszeit im Grunde der Inbegriff der Nachfolge, das heißt aber auch der Kreuzesnachfolge. Als Christusgläubige sind wir mit unserem Herrn und Heiland unterwegs und folgen ihm nach. Aber dieser Weg führt Jesus ans Kreuz. Und deswegen ist Jesus-Nachfolge immer Kreuzesnachfolge. Jesus-Nachfolge gibt es nur als Kreuzesnachfolge, als Weg der Selbstverleugnung, als Weg der Umkehr, der Abkehr und der Neuausrichtung. Und ich lese uns jetzt das Sonntagsevangelium für heute aus Lukas 9, die Verse 57 bis 62. Lukas 9, die Verse 57 bis 62. Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm, also zu Jesus: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Noch ein anderer aber sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, zuvor aber erlaube mir, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Keiner, der die Hand an den Pflug legt und hinter sich schaut, ist brauchbar für das Reich Gottes. Eigentlich muss man zu diesen Worten Jesu gar nicht viel sagen, um zu sehen, welcher Ernst und welche Herausforderung da drin steckt. Als sie auf dem Wege waren, so beginnt der Abschnitt. Alle drei Weggeschichten, von denen Lukas hier erzählt, ereignen sich auf Jesu letztem Weg nach Jerusalem. Und Jesus und seine Jünger, die kommen voran auf diesem Weg. Jerusalem rückt näher. Aber wir wissen, was das heißt. Damit rückt auch das Kreuz näher. Und je näher das Kreuz rückt, desto klarer und eindringlicher und ernster wird der Ruf des Evangeliums. Auf dem Weg nach Jerusalem, da spitzt sich der Kampf zwischen der Wirklichkeit Gottes und unserer Weltwirklichkeit zu. Und dieser Gegensatz zwischen Gott und Welt, der spiegelt sich auch in diesen drei Begegnungen, von denen hier die Rede ist. Nachfolge, so wird hier deutlich, hat etwas mit Umkehr zu tun. Keiner folgt Jesus von sich aus nach. Von uns aus verfolgen wir alle unsere eigenen Ziele. Wir sehen zu, normalerweise, dass wir auf unsere Kosten kommen. Wir planen unser Leben, wie es uns gefällt, oder wir versuchen es wenigstens, denn natürlich wissen wir auch, dass wir nicht alles erreichen, was wir uns so vornehmen oder was wir uns wünschen, was wir gerne hätten. Aber dann tritt uns Jesus entgegen. Und die zentrale Botschaft seit seines irdischen Daseins lautet: Die Zeit ist erfüllt. Und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Steht so in Markus 1, Vers 15. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Mit diesen Worten zieht Jesus durch Galiläa. Und wo er auftaucht, da sehen sich die Menschen unausweichlich vor die unerhörte Tatsache gestellt, dass Gott ihnen begegnet. Gott hat und Gott erhebt Anspruch auf unser Leben. Er sucht uns heim, die wir vor ihm auf der Flucht sind und uns vor ihm verstecken wollen. Gott rückt uns auf die Pelle. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Nicht irgendwo ganz fern, sondern nahe. Und was zählt in dieser Situation, wenn das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist, wenn Gott uns so nahe kommt, tut Buße. Wörtlich, kehrt um, ändert eure Ausrichtung und glaubt an das Evangelium. Also an Gottes gute Botschaft vom Frieden mit ihm in und durch seinen Sohn Jesus Christus. Das allein zählt jetzt in dieser Endzeit, in dieser Zeit der endgültigen Zuspitzung auf dem Weg nach Golgatha, auf dem Weg an das Kreuz. Kehrt um, ändert eure Ausrichtung. Umkehr oder Sinnesänderung, das umfasst zweierlei: Abkehr und Hinkehr. Abkehr vom Alten, Hinkehr zum Neuen. Das Neue hat keinen Platz, solange das Alte uns ausfüllt. Und treffend bringt Paulus einmal auf den Punkt, was Umkehr bedeutet. Zu Beginn seines ersten Briefes an die Christusgläubigen in Thessaloniki schreibt der Apostel in 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und Vers 10: Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt. Das ist Umkehr. Ob man das jetzt Buße nennt oder Umkehr oder Sinnesänderung, was auch immer, bei alledem geht es um Hinkehr mit Abkehr. Das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Jesus ist kein Zusatzprogramm. Er ist keine religiöse Zusatzversicherung zu einem ansonsten gutbürgerlichen Leben. Es kann neben Jesus keine anderen Götter mehr geben, von den Götzen abgewandt, um dem wahren Gott zu dienen. Und die bewusste Abkehr ist darum auch Teil der Taufliturgie. Der lutherische Theologe Oswald Bayer betont, ich zitiere, zum Ernst der Taufe gehört nicht zuletzt die Absage an den Teufel, die in Luthers Taufbüchlein einen breiten Raum einnimmt. Heute ist sie auf die Formel, wir sagen ab allem teuflischen Werk und Wesen verkürzt. Doch wird auch diese von vielen Pfarrern weggelassen, weil es anstößig erscheint, bei einem schönen Familienfest vom Teufel zu reden. Dem Bösen abzusagen ist jedoch unerlässlich, um deutlich zu machen, dass kein Mensch in einem neutralen Raum lebt. Ich bin immer umkämpft. Entweder gehöre ich dem dreieinen Gott oder anderen Herren und Mächten. Taufe ist kein harmloser Ritus, sondern ein Kampf gegen das Böse. Soweit das Zitat. Umkehr als Abkehr und Hinkehr, darum geht es auch in diesen drei kurzen Gesprächen zwischen Jesus und den drei Nachfolgewilligen. Jesus zeigt, dass Nachfolge unbedingte Neuausrichtung bedeutet, die mit dem Angestammten radikal bricht und völlig auf das Neue aus ist. Ich habe so überlegt, Neuausrichtung, das mag an und für sich ja auch ganz verlockend klingen. Ja, wir stellen uns neu auf, klingt nach Aufbruch. Aber was Jesus hier sagt, das hat nichts mit Wanderromantik und ungebundener Freiheit zu tun. Der Weg der Nachfolge bedeutet Kreuz, bedeutet Abkehr vom Liebgewordenen. Und besonders das erste und das letzte Gespräch zeigen, dass Nachfolge vor allem Abkehr bedeutet. Abkehr vom Gewohnten, Abkehr vom scheinbar Normalen, Abkehr vom Vertrauten. Was Jesus seinen Nachfolgern in Aussicht stellt, ist die radikale Abkehr von den Bedürfnissen eines normalen Lebens oder besser gesagt von dem, was in dieser Welt als normal und anständig oder ich sag mal sozialverträglich gilt. Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Keiner, der die Hand an den Pflug legt und sich umschaut, ist brauchbar für das Reich Gottes. Jesus-Nachfolge bedeutet irdische Heimatlosigkeit, irdische Heimatlosigkeit. Der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Das heißt natürlich nicht, dass Jesus nie geschlafen hätte oder dass er grundsätzlich obdachlos gewesen wäre. Wenn wir in den Evangelien nachlesen, dann sehen wir, dass Jesus sein Haupt sehr wohl ab und zu hingelegt hat. Zum Beispiel auf das Kissen hinten im Boot, als er und seine Jünger in einen schweren Sturm gerieten. Das war der Ruheort Jesu. Und gerade der Evangelist Lukas, der weiß auch zu berichten, dass Jesus von wohlhabenden Frauen unterstützt wurde, die ihm nachfolgten, kann man nachlesen in Lukas 8. Jesus und seine Jünger waren also nicht völlig mittellos und obdachlos, aber in einem tiefen Sinne heimatlos. In einem tiefen Sinne heimatlos. Jesus war stets unterwegs. Jesus hat kein Haus gebaut, obwohl sein Pflegevater von Beruf Zimmermann war. Und das waren die, die damals die Häuser gebaut haben. Und auch Jesu größter Nachfolger, der Apostel Paulus, war bezeichnenderweise Zeltmacher und kein Häuslebauer. Er war Dauerreisender im Auftrag des Herrn und seines Evangeliums. Dazu passte kein festes Haus, keine unbewegliche Immobilie, das steckt ja in dem Namen ja schon drin. Es passte dazu kein festes Fundament als nur dieses eine, Jesus Christus, der Gekreuzigte. Das war das einzige feste Fundament des Apostels Paulus. Der Fuchsbau und das Vogelnest, von denen Jesus hier spricht, Die stehen für eine heimelige Dauerbehausung, für eine behütete Rückzugs- und Fortpflanzungsmöglichkeit, für familiäre Heimat. Psalm 84, Vers 4 drückt es so aus: Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Das alles blieb Jesus verwehrt und bleibt auch denen verwehrt, die ihm nachfolgen wollen. Der Hebräerbrief bringt es in Kapitel 13 so auf den Punkt: So lasst uns nun zu Jesus hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Darauf sind wir aus. Der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Auch zuletzt hatte Jesus kein Dach über dem Kopf, sondern nur eine Tafel mit dem Hinrichtungsgrund über seinem Haupt. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes: Dies ist Jesus, der Judenkönig. Nicht einmal im Tod fand sich für Jesu Haupt ein angenehmes, waagrechtes Sterbebett, sondern nur der senkrechte Marterpfahl des Kreuzes. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Jesu Haupt hing herunter. So ist er gestorben. Nicht sozusagen ruhig und selig im Bett eingeschlafen. Und ähnlich war es auch schon Jesu Wegbereiter ergangen, Johannes dem Täufer. Dessen Haupt fand seine letzte Ruhestätte bekanntlich auf einem Silbertablett. Und auch in unseren Tagen finden viele unserer Glaubensgeschwister weltweit keine Zuflucht, keinen sicheren Ort. Sie werden, um es mit den Worten aus Hebräer 11 zu sagen, gesteinigt, zersägt, durchs Schwert getötet. Sie erleiden Mangel, Bedrängnis, Misshandlung. Sie irren umher in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen und Klüften der Erde. Dass es Jesus ernst ist mit dem Ruf in die Kreuzesnachfolge, das wird schon daran deutlich, dass er gleich mehrfach auf dieses Thema zu sprechen kommt. Das ist also nicht sozusagen eine Eintagsfliege, sondern das kommt immer wieder vor. Jesus sagt: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, das ist der Punkt, der wird es retten. Diese und viele weitere Sätze Jesu machen es unmöglich, den Ernst der Nachfolge irgendwie abzufedern oder die Kosten zu ermäßigen. Ich sehe nicht, wie sich da für uns etwas reduzieren ließe, auch wenn das immer wieder versucht wird und man sagt, ja, das war damals eine besondere Situation. Aber sein Kreuz auf sich zu nehmen, das ist zu keinem Zeitpunkt eine angenehme Sache. Damals nicht und heute auch nicht. Wenn wir uns jetzt nochmal diese Gespräche anschauen, diese Aussagen Jesu, dann können wir vielleicht sagen, ja gut, sicher kommen wir in unseren Breitengraden, anders als es vielleicht im Nahen Osten der Fall sein mag, kaum ohne ein Dach über dem Kopf oder eine Heizung aus. Jesus treibt uns nicht in den sicheren Kälte- und Hungertod mit dem, was er hier sagt. Ich meine, immerhin hat derselbe Jesus uns auch zu beten gelehrt: Unser tägliches Brot gib uns heute. Für das, was wir zum täglichen Überleben wirklich brauchen, für das sollen wir uns vertrauensvoll an unseren Vater im Himmel wenden. Außerdem sollen wir nach Jesu eigenem Wort dem Kaiser geben, was des Kaisers ist. Das schließt heutzutage vermutlich auch den Abschluss von gesetzlichen Pflichtversicherungen ein. Also wenn ich hier zu den Bibelstunden fahren soll, dann muss ich mir halt eine Kfz-Haftpflichtversicherung zulegen, sonst kann ich da nicht hinfahren. Ja? Aber, und ich glaube, das ist der Punkt, was glauben wir, was wir uns über das unbedingt Lebensnotwendige hinaus leisten sollten, worauf wir vermeintlich ein Recht hätten, was uns angeblich zusteht. Wenn unsere erste und alleinige Priorität Jesus gilt, wird das spürbare Auswirkungen haben. Es wird sich auf meine ganze Berufs- und Lebens- und Zeitplanung auswirken. Meine erste und beständige Frage wird lauten: Herr Jesus, wie kann ich dir heute und in Zukunft dienen? Auch mit dem, was ich gerade in der Schule lerne oder worauf ich mich vielleicht im Berufsleben vorbereite oder worin ich auch tatsächlich arbeite. Oder Stichwort Lebensplanung: Wie werde ich dir besser dienen können? Mit oder ohne Familie? Mit oder ohne Haus? Und eine Frage für die, die sich bereits für Familie und Haus entschieden haben, kann sein: Bin ich bereit, meinen möglichen Wohlstand, meine Absicherung und auch die Wünsche meiner Kinder oder auch meiner Eltern aufzugeben, um Jesu Willen? Um Jesu Willen. Wohlgemerkt, also dass wir uns nicht missverstehen, es geht, oder diese Frage darf kein frommes Feigenblatt dafür sein, um sich sozusagen einer unliebsam gewordenen Verantwortung zu entziehen, ja? Also nach dem Motto, ich habe keinen Bock mehr auf Familie, deswegen gehe ich jetzt in die Kreuzesnachfolge. Nein, darauf läge, glaube ich, kein Segen. Worum es geht, Jesus wirklich die erste und die einzige Priorität in meinem Leben einzuräumen. Und zwar, egal in welcher Situation ich bin, mit allen Konsequenzen für mich selbst, aber damit natürlich auch für meine Nächsten, die das vielleicht nicht verstehen und gutheißen. Ich kenne verschiedene Leute, die zum Beispiel in sehr gefährliche Länder in die Mission gegangen sind, Nordirak. Da haben Familienmitglieder, Eltern oder so manchmal wenig Verständnis für. Oder was Jesus hier sagt, sich nicht um das Begräbnis der Eltern zu kümmern, das war ja nicht nur zu Jesu-Zeiten ein Unding. Und auch da geht es nicht darum, grundsätzlich zu sagen, wenn meine Eltern sterben, gehe ich da nicht hin. Ja? Aber wenn Jesu Ruf mich trifft, dann duldet dieser Ruf keinen Aufschub. Auch nicht durch ein Begräbnis. Wenn Jesus meine erste und einzige Priorität ist, dann wird das nicht zuletzt Auswirkungen auch auf meinen Umgang mit Geld und Besitz haben. Besitz ist von sich aus besitzergreifend. Die Welt, und ich sage das jetzt wirklich bewusst so, die Welt ist an dieser Stelle mitunter erstaunlich ehrlich. Neulich habe ich hier in Zeit auf einem Werbebanner den Spruch gelesen: Vermögensplanung ist Lebensplanung. Vermögensplanung ist Lebensplanung. Lasst euch diesen Satz mal durch den Kopf gehen. Diese entwaffnende Ehrlichkeit hat mich zum Nachdenken gebracht. Indem ich mein Vermögen plane, verplane ich zugleich mein Leben. Da muss ich ja zum Beispiel zusehen, dass ich meinen Job nicht verliere, der es mir ermöglicht, den Kredit zu bedienen. Aber bin ich dann wirklich noch frei für Jesus und für seinen Ruf? Wenn Jesus vom Mammon spricht und Geld ohne Umschweife mit einer bösen Macht gleichsetzt, da ist Jesus an der Stelle sehr radikal. Dann redet da kein Spießer und kein Neider, sondern da redet der Sohn Gottes, der das Wesen dieser Welt durchschaut. Und die Warnung unseres Herrn und Heilands ist berechtigt. Wie viel Not macht uns auch Besitz? Wie sehr hängen wir daran, selbst wenn wir es nicht zugeben? Jesus selbst aber ruft uns dazu auf, uns ganz und gar auf das Reich Gottes aufzurichten, auf nichts anderes. Und ihr habt es gemerkt, wir sehen es hier in diesem Text, der Ton in Jesu Gesprächen mit diesen drei Nachfolgewilligen, der liegt klar auf der Abkehr. auf dem Abschied vom Alten. Aber ohne zu wissen, was das Ziel der Abkehr ist, was das Ziel der Abkehr vom Gewohnten und scheinbar Normalen ist, ohne diese Zielrichtung verkäme die geforderte Abkehr zur bloßen Gesetzlichkeit. Und das ist auch die große Gefahr. Und nicht zufällig spricht Jesus deswegen zweimal vom Reich Gottes, von der Königsherrschaft Gottes, dem Königtum Gottes. Die Nachfolge hat einen Ziel und einen Orientierungspunkt. Nachfolgen heißt zielbewusst leben, Christusbewusst leben. Sonst wäre die Kreuzesnachfolge bloße Selbstkasteiung, Verzicht um des Verzichts willen. So wird ja auch manchmal diese 7 Wochen ohne gemacht. Ja, ich muss mal gucken, ob ich das schaffe, mal 7 Wochen ohne Schokolade zu leben. Aber das hat doch mit Kreuzesnachfolge nichts zu tun, ihr Lieben. Dann wäre das einfach eine selbstgewählte Bußleistung, mit der man sich hinterher vielleicht besser fühlt oder irgendwie sowas. Aber darum geht es hier nicht. Kreuzesnachfolge ist Jesusnachfolge. Folge mir nach, sagt Jesus, mir, deinem Retter, mir, dem für dich Gekreuzigten und Auferstandenen. Folge mir nach in meine Wirklichkeit, in die Wirklichkeit des ewig dreieinen Gottes und seiner Friedensherrschaft. Nachfolge hat ein Ziel und führt zum Ziel. Nachfolge eröffnet den Zugang zu Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Nicht der Weg ist das Ziel, sondern das Ziel ist das Ziel. Jesus selbst kündigt an in Markus 10, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht 100-fach empfange. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Und weil der Sohn Gottes das sagt, uns das ewige Leben in Aussicht stellt, deswegen ist das keine billige Vertröstung. Es ist der Trost des Evangeliums, der Trost dessen, der uns in seine Nachfolge gerufen hat und uns auf diesem Weg vorangeht. Und der Friede Gottes, der unser Vorstellungsvermögen übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen.